Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Amate, ein Podcast von God's Rage, gelesen von Tetzel. Against All Odds, die Ottonen und das Heilige Römische Reich. Wir schreiben das Jahr 962 und blicken auf Rom. Einst lag hier das pulsierende Herz eines Weltreichs, das militärisch seinesgleichen gesucht und weite Landstriche der damals bekannten Welt beherrscht hatte, ehe es im Jahre 476 nach Christus untergegangen war. Doch an diesem Tag hatte sich die Menschheit versammelt, um zu sehen, wie diesem einstigen Imperium neues Leben eingehaucht wurde. Otto der Erste, vormals Herzog der Sachsen, König des Ostfrankenreichs und König von Italien, wurde zum ersten römisch-deutschen Kaiser. Von diesem Zeitpunkt wurde das Heilige Römische Reich zu einem Machtfaktor in der Mitte Europas, der für einige hundert Jahre Bestand haben sollte. Bis es im Jahre 1806 im Zuge der Napoleonischen Kriege aufgelöst wurde. Wie es ein Deutscher auf den Thron schaffte, welche Feinde er dazu zu überwinden hatte und was die Gründung des Reiches für Europa zu bedeuten hatte, darum geht es heute. Kapitel 1. Die frühen Jahre. Otto der Erste wurde im Jahr 912 in das Geschlecht der Ludolfinger geboren. Sein Vater war Heinrich der Erste, Herzog der Sachsen. 919 wurde dieser schließlich König des Ostfrankenreichs. Dies stellte eine gewisse Ironie dar, denn einst hatte Karl der Große die Sachsen im Krieg unterworfen und somit das Reich der Franken enorm ausgedehnt. Noch besser wird das Ganze, wenn man bedenkt, dass Ottos Mutter von Widokind abstammte, dem größten Widersacher Karls auf Seiten der Sachsen. Wie so häufig im Mittelalter liegen die frühen Jahre Ottos im Dunkeln, so dass er erst später die Bühne der Weltgeschichte betreten sollte. Dennoch kann man davon ausgehen, dass er zumindest ein gewisses Maß an Bildung erhalten hatte. Jedoch ist es schwer zu sagen, wie diese im Detail ausgesehen haben könnte. Doch werden militärische und politische Inhalte natürlich den Schwerpunkt dargestellt haben. Als Heinrich dann zum König gekrönt wurde, gelang es diesem, die anderen Herzöge für sich zu gewinnen. Dies war auch wichtig, denn so konnte er seinen Sohn Otto als Nachfolger etablieren. Anders als in anderen Königreichen ging das Erbe nicht automatisch auf den Sohn des Königs über. Stattdessen wurde dieser von den wichtigsten Adligen des Reiches gewählt und Heinrich hatte seinem Sohn somit bereits den Weg geebnet. Hierin lag auch eine Besonderheit, denn Otto hatte mehrere Brüder, die in der Nachfolgeregelung leer ausgehen sollten. Zuvor waren die Gebiete der fränkischen Königreiche unter den Söhnen des Königs aufgeteilt worden. So war es unter den Karolingern Tradition gewesen. Also unter jenem beinahe schon legendären Herrschergeschlecht, das einst von Karl Martell gegründet worden war und das Karl den Großen hervorgebracht hatte. 843 war dadurch auch das Ostfrankenreich aus einer solchen Teilung hervorgegangen. Als Kaiser Ludwig der Fromme, sein Frankenreich unter seinen Söhnen aufgeteilt hatte. Sein Sohn Lothar wurde zum Kaiser und erhielt Lothringen, das auch als Mittelreich bekannt werden sollte. Dies reichte von der Nordsee in den Niederlanden über die Provence bis nach Italien. Karl der Kahle erhielt das Westfrankenreich, aus dem später Frankreich hervorgehen sollte. Und Ludwig der Deutsche das Ostfrankenreich, aus dem unter Otto eben das Heilige Römische Reich hervorgehen sollte. Doch dazu später mehr. Er heiratete schließlich eine Schwester des ersten englischen Königs Athelstan und wurde von seinem Vater erneut als sein Favorit, als Nachfolger bestätigt. Dies wurde er auch im Jahr 936. König Heinrich starb und so mussten die Mächtigen des Reiches einen neuen König wählen. Otto gewann diese und wurde im Aachener Dom gekrönt. Er wurde gesalbt und erhielt alle Ehren- und Machtsymbole, die einen König auszeichneten. Aachen als Krönungsort hatte damit einen ganz besonderen Symbolcharakter, denn Lothringen war erst unter Heinrich ein Teil des Reiches geworden und somit unterstrich man nun, dass Lothringen ein fester Bestandteil des Ostfrankenreiches war. Außerdem lag hier die Grabstätte Karls des Großen, der noch vielen seiner Nachfolger als Vorbild dienen sollte. Der Herrschaftsantritt des neuen Königs begann mit einer ersten Zerreißprobe für das Königreich. Denn trotz aller Anstrengungen des Vaters war Otto nicht jedermanns erste Wahl auf den Thron. Außer ihm warfen auch die Herzöge Eberhard von Bayern und Giselbert von Lothringen ihre Hüte in den Ring. Glaubt man den antiken Quellen, so sollen diese sogar die Ermordung Ottos geplant haben. Neben diesen gab es noch einen weiteren Anwärter, der sich bei der Nachfolge übergangen sah, nämlich Ottos Bruder Heinrich. Generell soll das Verhältnis Ottos und seiner Brüder ein eher schwieriges gewesen sein, das die Familie tief gespalten hatte. Gegen Eberhard kam es schlussendlich sogar zum Kampf. Auslöser war die Weigerung des Königs Eberhard als rechtmäßigen Herzog anzuerkennen, sofern dieser nicht auf die Einsetzung der Bischöfe in Bayern verzichtete. Damit war dieser allerdings nicht der einzige hohe Adlige, den Otto bei der Vergabe von Ämtern überging, und es kam zu einem gewissen Unmut gegen den König. Eberhard sollte dies jedoch wenig nützen, denn militärisch unterlag er seinem König und wurde davongejagt. Insgesamt machte sich Otto durch sein wenig nachsichtiges Verhalten mächtige Feinde in der Riege seiner mächtigen Adligen, die er allesamt gegen die Sachsen aufbrachte. 937 kam es dann schließlich zum offenen Aufstand einiger seiner Vasallen, darunter dem Herzog der Franken, dem Herzog von Schwaben und Ottos Bruder Tankmar. Otto sah seine Herrschaft also als ernsthaft bedroht an und musste handeln. Es gelang ihm schlussendlich, einen seiner Widersacher, den Herzog von Schwaben, zum Bündnisbruch zu bewegen und seinen Bruder Tankmar töten zu lassen. Somit stand ihm nur noch der fränkische Herzog Eberhard gegenüber, der allein nicht darauf hoffen konnte, sich gegen den König durchzusetzen. Letzten Endes ordnete sich dieser seinem König wieder unter und wurde verbannt. Kurze Zeit später begnadigte Otto ihn jedoch und setzte ihn sogar wieder als Herzog ein. Allerdings waren seine Probleme noch immer nicht überstanden, denn Eberhard hatte nichts aus der Niederlage gelernt und ein neues Bündnis gegen den König geschmiedet. Diesmal mit Giselbert von Lothringen und Ottos Bruder Heinrich, den man auf den Thron hieven wollte. Dies misslang jedoch, denn bei Andernach konnten die beiden Herzöge durch die treuen Vasallen des Königs Udo I. von der Wetterau und Konrad Kurzbold geschlagen werden und fielen in der Schlacht. Dieser Ausgang gestaltete sich sowohl für Otto als auch seine abtrünnigen Brüder Heinrich von Vorteil. Die Herzogtümer Lothringen und Franken waren nun verwaist und so verleibte sich der König Franken ein, das zusammen mit Sachsen nun zum Kernland seiner Herrschaft wurde. Lothringen gab er seinem Bruder, der Hoffnung, ihn zu beschwichtigen. Doch auch dieser lernte nicht aus seinem Scheitern und schloss sich erneut mit einigen Adligen zusammen, mit denen er seinen Bruder auf einem Bankett umbringen lassen wollte. Blöd für ihn war dabei nur, dass Otto von der Sache Wind bekam und Gegenmaßnahmen einleiten konnte. Heinrich wurde festgenommen und seine Unterstützer zum größten Teil hingerichtet. Und noch immer zeigte sich Otto gnädig mit seinem Bruder, der Weihnachten 941 erneut die Vergebung seines Königs und Bruders erfahren durfte. Einige Jahre später sollte dieser sogar zum Herzog von Bayern werden, sodass auch er selbst ein Stück des Kuchens abbekam. Und tatsächlich soll er wohl diesmal seine Lektion gelernt haben und dem Bruder die Treue gehalten haben. Lieber Hörer, wenn du unsere Geschichten magst und die lehrreichen Stories aus der Historie genießt, dann unterstütze uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag auf Patreon, auf patreon.com/godsrage. Und auch du kannst an Armate und Warriors of History mitgestalten. Danke und gute Unterhaltung. Kapitel 2: Innen- und Außenpolitik. Nachdem Otto den inneren Frieden des Reiches wiederhergestellt hatte, machte er sich daran, seine Herrschaft zu festigen. Er arrangierte Heiratsbünde und setzte seine Verbündeten in wichtige Positionen innerhalb des Reiches, darunter zählten auch Herzöge. Auch mit dem Ausland pflegte der König ein gutes Verhältnis, insbesondere mit dem Reich der Westfranken, mit dessen König Ludwig IV. Er ebenfalls einen Heiratspakt schloss, um die westlichen Grenzen zu sichern. Dies war auch nötig, denn bestand zwischen den beiden Reichen nun gewisse Differenz, die besonders das Herzogtum Lothringen betrafen. Im Reich der Westfranken war das Geschlecht Karl des Großen noch immer an der Macht und somit sah sich der König dort als rechtmäßiger Herrscher über das Herzogtum. Auch, dass Otto den Krönungsort nach Aachen verlegt hatte, in die einstige Hochburg des großen Frankenkönigs, dürfte die angespannte Lage zwischen den beiden Herrschern nicht wirklich abgebaut haben. Ein Versuch der Westfranken, sich Lothringen einzuverleiben, war während der Aufstände in Ottos Reich nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Es kam schließlich dazu, dass sich beide Parteien einigten und im Laufe der nächsten Jahre sollte Otto sogar zugunsten seines Rivalen intervenieren, als dieser ebenfalls reichsinterne Konflikte auszutragen hatte. Dabei hatte Ludwig in Gestalt von Herzog Hugo dem Großen einen mächtigen Rivalen innerhalb seines eigenen Reiches gefunden und war dankbar, als Otto ihm gegen diesen half und schlussendlich bei der Universalsynode von Ingelheim eine Art Friedenskonferenz als Vermittler zwischen beiden auftrat. Neben dem Westfrankenreich pflegte man auch Kontakte zum Kaiser von Byzanz in Konstantinopel und dem Königreich von Burgund in Frankreich. Zu ersteren kommen wir später noch einmal, die werden nämlich noch einmal wichtig. Derweil wurde der König auch in Italien auf den Plan gerufen. 915 wurde dort Berengar I. zum Kaiser des Westens gekrönt. Zuvor war er König von Italien gewesen. Einst war das westliche Kaiserreich durch Karl den Großen begründet worden. Nun verschwand es von der Bildfläche, als Berengar 924 starb und es entstand ein gewisses Machtvakuum. Ihm folgte Rudolf II. Auf den Königsthron und diesem folgte Hugo und schließlich Lothar II. Die letzten beiden kamen dabei aus dem Geschlecht der Bossoniden und sie sollten in Italien zu Unruhen führen. Es formierte sich Widerstand unter den hohen Adligen des Königreichs und deren Anführer Berengar von Ivrea zog 941 schlussendlich den Kürzeren. Er musste fliehen, und zwar an den Hofe Ottos. Dieser kam somit das erste Mal in den Kontakt mit den Problemen auf der italienischen Halbinsel. Ob er bereits zu diesem Zeitpunkt daran gedacht hatte, selbst einmal das Vakuum des Kaisers zu füllen, das wird noch immer debattiert. Dagegen spricht natürlich das Jahr 941, denn Otto hatte die reichsinternen Aufstände erst kurz zuvor überstanden und so dürfte er wenig Interesse daran gehabt haben, sofort den nächsten Kriegsschauplatz zu eröffnen. Tatsächlich verhielt er sich anfangs zurückhaltend. Er unterstützte Berengar nicht, weigerte sich aber auch, diesen an seine Feinde auszuliefern, sodass Berengar schlussendlich selbst die Mittel aufbrachte, um sich seinen Widerstand zu finanzieren und seinen Widersachern zu stellen. Hugo starb, nachdem Berengar ihn zurückdrängte, und auch sein Sohn fand nur wenige Jahre nach ihm den Tod. Berengar von Ivrea wurde zu König Berengar II. Doch was hatte all dies mit Otto zu tun, abgesehen davon, dass der König Italiens einst bei ihm Zuflucht gesucht hatte? Nun, Lothars Tod hatte dessen Frau Adelheid von Burgund zur Witwe gemacht und dieser kam nun eine gewisse Bedeutung zu. Berengar hatte sich zwar selbst gekrönt, doch stellten viele seiner Gefolgsleute die Legitimität des Königs in Frage. Otto selbst war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls unverheiratet, da seine Frau einige Jahre zuvor verstorben war und sah so eine Chance, sich Italien unter den Nagel zu reißen. Und nun, 950 stand sein Königreich innerlich deutlich gefestigter da, als es noch 941 der Fall gewesen war. Und somit war es durchaus möglich, dass er sich nun gute Chancen auf die Herrschaft Italiens ausrechnete. Er bereitete also sein Heer vor und beschloss, nach Italien zu ziehen, wo Adelheid vom neuen König festgesetzt worden war. Es gelang ihm schlussendlich, sie zu befreien, und die beiden heirateten. Mit der Frau des alten Königs an seiner Seite und der mangelnden Legitimität Berengars besaß Otto alle Mittel, um sich selbst zum König aufzuschwingen. Fortan nannte er sich Rex Francorum et Langobardum, also König der Franken und Langobarden, beziehungsweise Rex Francorum et Italicorum. Ersterer Titel war zuvor von niemand Geringeren getragen worden als Karl dem Großen, in dessen Nachfolge sich Otto immer mehr inszenierte. Kapitel 3: Stürmische Zeiten. Die Ehe mit Adelheid hatte dem König in Italien Tür und Tor geöffnet und seinen Einfluss somit enorm vergrößert. Doch brachte diese Verbindung auch ein Problem mit sich. Was passierte, wenn aus der Ehe Söhne hervorgingen? Sollte Otto seine Nachfolgeregelung zu deren Gunsten ändern, oder sollte er an Leodolf, seinen Sohn aus erster Ehe, als Erben festhalten? Wie ihr seht, waren familieninterne Probleme bereits vorgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt sammelte Leodolf.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Bereits Unterstützungen gegen den eigenen Vater. Diese Gruppen an mächtigen Herrschern innerhalb des Reiches stellten sich auf die Seite Berengars, der von vielen nach wie vor als rechtmäßiger König Italiens angesehen wurde. Es kam zu Verhandlungen der beiden Könige und Berengar gab schließlich nach. Zwar beließ ihn Otto als König von Italien, doch legte dieser einen Vasalleneid ab und erhielt das Königreich Italien fortan als Lehen von Otto. Schlussendlich kam es dann auch, wie es kommen musste, und dem königlichen Paar wurde ein Sohn geboren. Otto musste somit die Wahl seines Nachfolgers treffen, und er tat dies zu Ungunsten Ludolfs. Zur Osterzeit des Jahres 953 kam es zum Aufstand. Ludolf und dessen Verbündeter Konrad der Rote sammelten immer mehr Unterstützer, und Otto sah sich gezwungen, auf militärische Mittel zurückzugreifen. Der Krieg zog sich hin, und eine weitere Partei griff nun ein. Die Ungarn. Deren Reiterscharen erkannten die Problematik des Reiches und nutzten die Schwäche für Plünderungen aus. Zwei Männer jedoch verschonten sie. Ludolf und Konrad. Beide schlossen einen Pakt mit den Horden und schafften es somit, ihre eigenen Gebiete vor den Einfällen der Feinde zu schützen, die sich stattdessen auf Ottos Gebiete konzentrierten. Was auf den ersten Blick wie ein cleverer Schachzug gewirkt haben musste, entpuppte sich schon bald als ein überaus zweischneidiges Schwert. Denn Ludolfs Unterstützer sahen es gar nicht gerne, dass dieser ausgerechnet mit den plündernden Horden der Ungarn paktierte. Viele wechselten daraufhin die Seite. Irgendwann im Herbst des Jahres 954 war der König nahe Weimar unterwegs, um dort zu jagen, als Ludolf auftauchte und sich vor dem eigenen Vater auf den Boden warf. Er war barfuß und flehte den Vater um Gnade an, die dieser ihm auch gewährte. Der Konflikt zwischen Vater und Sohn wurde also beigelegt und alles wurde gut, wie im Märchen. Nun ja, zumindest fast, denn das Problem mit den einfallenden Ungarn war damit nach wie vor ungelöst. Diese standen vor Augsburg, wo sie auf erbitterten Widerstand gestoßen waren, und Otto nutzte die Zeit, um eine Armee auszuheben, mit denen er den Horden entgegenziehen konnte. Am 10. August 955 kam es zur Schlacht auf dem Lechfeld, einer Ebene südlich der Stadt. Otto führte dabei die heilige Lanze mit sich, eine sogenannte Flügellanze, die jedoch aufgrund ihrer Legende eine gewisse Besonderheit genoss. Angeblich enthielt sie nicht nur einen Nagel, mit dem einst Jesus Christus gekreuzigt worden war, sondern wurde diesem auch von einem römischen Soldaten mit eben dieser Lanze die Seite geöffnet. Man glaubte also, die Spitze der Lanze sei mit dem Blute Jesus in Berührung gekommen, und damit sprach man ihr Heiligkeit zu. Apropos Spitze. Mehr als diese ist im Übrigen auch nicht von der Lanze übrig, die heutzutage in der Schatzkammer Wiens aufbewahrt wird. Der Überlieferung nach soll der König vor der Schlacht noch einmal eine Rede an seine Soldaten gehalten haben, ehe es zum Kampf gekommen war. Die Ungarn vertrauten, wie auch viele andere Reiterstämme, vor allem auf ihren Reichweitenvorteil, verliehen durch ihre Kompositbögen, mit denen sie die königlichen Soldaten schon aus großer Entfernung beschießen konnten. Der Nahkampf war demnach weder ihre Spezialität noch ihre bevorzugte Art des Kampfes, und dennoch bekam Otto sie irgendwie in die Reichweite seiner schweren Panzerreiter. Diese waren den leichten Ungarn auf kurze Distanz natürlich haushoch überlegen, und somit gelang es Ottos Männern, die Ungarn zu besiegen. Angeblich soll der König dabei sogar vorausgeritten sein, als die fränkischen Panzerreiter zum Angriff übergegangen waren. Doch das ist nicht zweifelsfrei belegbar. Fakt ist jedoch, dass die Ungarn geschlagen wurden. Und zwar so verheerend, dass sie den Frieden des Reiches nie wieder in derselben Weise bedrohen sollten. Der Ruf des Königs sollte durch das Ergebnis der Schlacht enorm profitieren. Und dieser dankte Gott, indem er mehrere Kirchen bauen ließ. Auch er sah sich also, wie viele andere Herrscher, als König von Gottes Gnaden an. Zugleich hatte Otto mit der Schlacht auf dem Lechfeld auch innerlich den Frieden des Reiches endgültig hergestellt. Von da an sind keine weiteren Aufstände seiner Vasallen bekannt. Otto konnte somit sein nächstes Projekt vorantreiben. Kapitel 4: Der römisch-deutsche Kaiser. Ottos Sohn Ludolf starb schlussendlich im Jahr 957 noch vor dem Vater, der im Jahr darauf von einer schwerwiegenden Krankheit befallen wurde. Nicht nur der kritische Zustand des Königs, sondern auch die inneren Zerwürfnisse mit den Anhängern Ludolfs und den Ungarn hatten dazu geführt, dass das Reich eine Phase der Schwäche durchmachte. Und wie das nun einmal ist, lädt Schwäche für gewöhnlich andere dazu ein, sie auszunutzen, und so geschah es auch hier. Im Süden des Reiches machte sich Berengar II. Daran, seine Macht weiter auszubauen. Wie bereits erwähnt, war dieser dort noch immer König, wenn auch mittlerweile als Vasall Ottos. Berengar dehnte sein Herrschaftsgebiet weiter aus und schlussendlich geriet er dabei auch mit Papst Johannes XII. In Konflikt. Dieser besaß jedoch nicht die militärischen Mittel, um sich dem italienischen König alleine zu stellen, und somit sandte er ein Hilfegesuch an den einen Mann, der ihm aus der Patsche helfen konnte, König Otto. Als dieser wieder genesen war, bereitete er sich darauf vor, dem Papst zu Hilfe zu eilen. Er würde eine lange Zeit fortbleiben, und so musste er sicherstellen, dass er in der Heimat alles mit rechten Dingen hinterließ. Seinen Sohn Otto II. Ließ er zum Mitkönig ernennen und gab ihm ein Netz aus Vertrauten an die Hand, während Otto I. mit seinem Heer 961 aufbrach und die Alpen überquerte. Otto zog nach Rom zum Papst. Sein Rivale Berengar war ihm unterdessen erfolgreich ausgewichen und hatte sich nicht zu einem Gefecht stellen lassen. Der Papst war dem König dankbar für die Unterstützung und er zeigte sich erkenntlich, indem er ihn Anfang Februar 962 zum römisch-deutschen Kaiser krönte. Eine Tradition, die fortan alle deutschen Könige teilen sollten. Otto I. hatte somit das Heilige Römische Reich begründet. Der Zusatz deutscher Nation kam übrigens erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts hinzu. Für Berengar bedeutete die Kaiserkrönung Ottos natürlich, dass dieser damit die Herrschaft über Italien nun für sich beanspruchte. Nach der Krönung zum Kaiser widmete sich Otto wieder seinem Rivalen und setzte den Feldzug gegen Berengar fort. Dieser fand sich schnell in der Defensive wieder und musste sich schließlich in die Burg St. Leo zurückziehen, wo er von Ottos Heer belagert wurde. Die Belagerung zog sich den ganzen Sommer lang hin, bis dem neu gekrönten Kaiser dann doch etwas dazwischen kam. Und zwar aus einer Richtung, aus der Otto vermutlich am allerwenigsten mit Problemen gerechnet hätte. Lieber Hörer, wenn du unsere Geschichtspodcasts magst, wirst du unsere Nahrungsergänzungsmittel lieben. Supplements made in Germany. Für Kraft, Gedächtnis, Muskelaufbau und Ausdauer. Auf godsrage.com findest du alles, was das Sportlerherz begehrt. Und mit dem Code Valhalla10 sparst du 10%. Danke und gute Unterhaltung. Berengar hatte seinen Sohn Adelbert nach Rom entsandt. Und nach einer Unterredung mit dem Papst änderte dieser seine Meinung und schloss mit Berengar ein Bündnis gegen Otto. Somit hatte dieser keine andere Wahl, als die Belagerung Saint-Léons abzubrechen und mit seinem Heer erneut nach Rom zu ziehen, um die Dinge wieder in die rechte Ordnung zu bringen. Otto schaffte es, Rom zu besetzen, und zwar kampflos. Der Papst hatte eingesehen, dass er gegen Ottos Heer nicht würde bestehen können und floh aus der Stadt. Der Kaiser richtete in Rom ein Gremium ein, das über den Papst richten sollte. Dieser drohte dessen Mitgliedern mit dem Kirchenbann, doch schien dieses Schwert zu dieser Zeit bereits eher stumpf gewesen zu sein, so dass sich niemand von diesem beeindrucken ließ. Papst Johannes wurde schlussendlich also tatsächlich des Amtes enthoben und Leo der VIII. Wurde zum neuen Papst gewählt. Für die damalige Zeit war dies ein Novum. Der Papst galt als oberste moralische Instanz, als Vertreter Gottes auf Erden, und nun wagte es ein weltlicher Herrscher, diesen einfach abzusägen und nach Belieben einen neuen einzusetzen. Erst als der Kaiser wieder abzog, gelang es Johannes, durch einen Aufstand der Römer erneut auf den Heiligen Stuhl zu kommen, ehe er im Jahr 964 starb. Sein Nachfolger Benedikt V. wurde jedoch schon bald vom Kaiser vertrieben und Leo erneut in sein Amt eingesetzt. Damit war Italien zumindest fürs erste einmal beruhigt, denn auch Berengar hatte nichts mehr zu melden. Dieser war Ende des Vorjahres inhaftiert und ins Exil geschickt worden. Zwar sollte dessen Sohn später noch einmal versuchen, dem Kaiser zu trotzen, doch war dieser Konflikt nicht von Erfolg gekrönt. Otto stand somit Ende 964 unglaublich stark da. Er war Kaiser, hatte die Reichsfürsten unter Kontrolle gebracht und auch den Konflikt mit dem Papst hatte er zu seinen Gunsten entschieden. Gerade der Konflikt mit dem Papst sollte in der langen Geschichte des Reiches hin und wieder zu Konflikten zwischen Kirche und Kaiser führen. Wer von beiden hatte das Sagen? Der Kaiser von Gottes Gnaden oder der Papst, der diesem als Stellvertreter auf Erden die Krönung zuteil werden ließ? Im Jahr darauf, 965, trat der Kaiser dann noch nach langer Zeit die Heimreise an und überquerte erneut die Alpen. Diesmal jedoch in nördlicher Richtung. Lange sollte er jedoch nicht dort bleiben, denn im Oktober wurde Johannes der 13. zum Nachfolger Leos gewählt, jedoch nahezu sofort von der römischen Bevölkerung inhaftiert. Erneut musste Otto sein Heer in Marsch setzen, um dem Hilferuf eines Papstes nach Italien zu folgen, wo er sich für mehr als ein halbes Jahrzehnt aufhalten sollte. Gegen Ende seiner Herrschaft richtete sich der Blick des Kaisers auch zunehmend gen Osten, wo Nikephoros Phokas auf dem Thron des Byzantinischen Reiches saß. Was die Byzantiner anging, so erkannten sie Ottos Kaisertitel nicht an. Byzanz alleine, so argumentierten sie, war der rechtmäßige Erbe des römischen Imperiums und somit waren die Herrscher von Byzanz auch die einzigen, die den Kaisertitel tragen durften. Dies stieß Otto, zugegeben sauer, auf, der eine freundschaftliche Beziehung zu den Byzantinern anstrebte, die er durch einen Heiratspakt mit einer byzantinischen Prinzessin besiegeln wollte. Die Prinzessin war somit als Gemahlin für seinen Sohn Otto II. Vorgesehen und Otto erhoffte sich dadurch, seine kaiserliche Legitimation und vor allem auch die seines Nachfolgers weiter zu festigen. Am Weihnachtstag 967 kamen Kaiser und Sohn in Italien zusammen und Otto II. Wurde feierlich zum Mitkaiser des Vaters ernannt. Zu einer Vermählung sollte es vorerst aber nicht kommen, denn der Kaiser war nicht dazu bereit, eine solche Verbindung einzugehen. Im Dezember 969 wendete sich das Blatt jedoch und der byzantinische Kaiser wurde ermordet. Dessen Nachfolger sahen die Sache ein bisschen anders und so bot er dem Kaiser des Westens die Hand seiner Nichte Theophanu an. die zwar eine Prinzessin war, aber keine Purgeborene. Von einer Purpurgeburt spricht man, wenn die Prinzessin oder der Prinz erst dann geboren wurden, wenn der Vater bereits auf dem Thron des Reiches saß. Otto der Erste akzeptierte die Verbindung aber dennoch und Byzanz und das Heilige Römische Reich kamen sich somit ein Stück weit näher. Das war auch nötig. Denn im Süden Italiens hatte der byzantinische Kaiser noch immer größere Besitzungen und es war an der Grenze der beiden Reiche immer wieder zu hitzigen Spannungen gekommen. Durch das neuerliche Freundschaftsabkommen entspannte sich die Lage dort aber zunehmend. Kaum war die Heirat abgeschlossen, zog es die Herrschaftsfamilie wieder nach Norden, in die alte Heimat. Dort erkrankte Kaiser Otto 973 schwer und verstarb schließlich am 7. Mai auf dem Zenit seiner Macht. Otto der Zweite hatte keine Probleme, die Herrschaft danach für sich zu erhalten. Die Nachfolge geschah reibungslos und sein Vater wurde im Magdeburger Dom beigesetzt, wo auch schon dessen erste Ehefrau begraben lag. Otto der Zweite sollte schließlich Otto den Dritten als Nachfolger haben und dieser wurde von Heinrich dem Zweiten beerbt. Erst als dieser im Jahr 1024 starb, sollte die Zeit der Ottonendynastie auf dem Thron des Heiligen Römischen Reiches enden und eine neue Dynastie, die Salier, sollten das Werk der Ottonen fortsetzen, ehe auch sie schließlich verdrängt wurden. Nach seiner Gründung sollte das Heilige Römische Reich zu einem unübersehbaren Machtfaktor in Mitteleuropa werden und diesem seinen Stempel aufdrücken. Und das für immerhin 844 Jahre. Dabei brachte es unzählige Herrscher hervor, von denen einige überragend waren, während andere kaum geeignet schienen. Und über seine lange Geschichte sollte das Reich immer wieder Krisen durchleben, die es bis an den Rand des Abgrunds führten, von denen es sich dennoch erholen konnte. Letzten Endes brauchte es einen Feldherrn wie Napoleon, der sich ironischerweise ebenso wie Kaiser Otto auf Karl den Großen berief, um das Heilige Römische Reich zu Fall zu bringen, und das in nur wenigen Jahren. Und was lernen wir daraus? Ein Imperium zu errichten, dauert schier ewig. Es zu zerstören, mitunter nur wenige kurze Jahre.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.